Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen heute Abend. Und wir schreiben das Jahr 2010. Die meisten waren vielleicht 3 oder 4, aber die meisten von euch haben gelebt auf jeden Fall. Nun, 2010, am 20. April, geht genauso ein Tag wie heute im Golf von Mexiko zu Ende. Nun, und dort schwimmt eine Bohrinsel. Die Bohrinsel, auf der arbeiten 126 Menschen. Relativ groß und wahrscheinlich kennen von euch die meisten diese Bohrinsel. Und die arbeiten dort, die schlafen dort, die leben dort. So wie auf Montage sind sie halt auf dieser Bohrinsel. Noch kurz zur Erklärung, was macht diese Bohrinsel überhaupt? Die Bohrinsel ist dafür da, zumindest diese im Speziellen, dass sie einfach rumfährt und dann sagen die, okay, keine Ahnung, bohr da ein Loch. Und dann bohren die dann ein Loch und unten ist halt dann das Öl und das Erdgas und sowas. Und dann machen die sozusagen, blöd gesagt, einen Pfropfen drauf und dann fahren die weiter. Das heißt, dann kommt die nächste Insel, macht den raus und pumpt das Öl ab. Also ganz simpel erklärt. Nun, und diese Bohrinsel fährt so rum und macht halt ihre Löcher und macht die wieder zu. Und das ist relativ schwierig, weil diese Löcher, die sind sehr weit unten, also 1500 Meter unter Wasser. Und dann müssen die aber nochmal 4, 5 Kilometer reinbohren. Und unten ist auch schon ein sehr, sehr großer Druck. Das heißt, das muss alles echt gut laufen, damit da nichts schief läuft. Nun, und diese Bohrinsel ist auch relativ teuer. Also, um die einen Tag lang zu betreiben, zahlt man dafür 1 Million. Und diese Bohrinsel, die ist jetzt schon 6 Wochen im Verzug. Und dann sind die in diesem Loch und machen dann so Tests. Man macht dann so kleine Tests, um zu gucken, okay, ist das Loch dicht oder nicht. Und bei den Tests kam raus, dass der Druck viel zu hoch ist. Und die sagen das und dann die Chefs halt von dieser Firma sagen, hey, wir haben keine Zeit, einfach weiter. Nun, und dann schreiben wir diesen 20. April in dem Golf von Mexiko, 22 Uhr, die meisten schlafen schon und auf einmal hören die und sehen auch, wie aus diesem Bohrloch oben dieser Schlamm rauskommt, dieses Öl rauskommt, das Erdgas rauskommt und dann gibt es eine Riesenexplosion und die ganze Insel, also diese ganze Bohrinsel fängt an zu brennen. Und das war's. Und vielleicht kennt jemand diesen Namen Deepwater Horizon. Und es war die größte Ölpanne oder ich weiß nicht genau, wie man das nennt, auf der ganzen Weltgeschichte. Also da ist so viel Öl rausgekommen. Genau, hier ist ein Bild davon. Die hat 2 Tage gebrannt und dann ist sie untergegangen. Und es waren ungefähr 90 Tage, ein bisschen weniger, wo dieses Loch offen war und da so viel Öl rausgekommen ist. Nun, und um das mal kurz so einzuordnen, es wäre ungefähr der halbe Empire State Building voll mit Öl. So viel Öl ist da rausgekommen. Und es schwimmt da überall. Du kannst auch das nächste Bild einblenden. So sah das von oben aus. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber sozusagen das ganze Bild ist 540 Kilometer breit. So sieht es vom Weltall aus. Also ganz schön viel Öl auf diesem Wasser. Und wie ist es dazu gekommen? Eigentlich wussten die ja, okay, dieses Ölloch, da passt irgendwas nicht. Aber irgendjemand oben hat die Entscheidung getroffen, weißt du was, wir machen trotzdem weiter. Ihr macht einfach das Ding zu und fahrt einfach los. Und genau das ist passiert. Diese größte, ja, Ölpanne ist passiert. Warum? Weil jemand eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und eine falsche Entscheidung zu treffen, man könnte sagen, ist eigentlich alltäglich bei uns Menschen. Es fängt ganz klein an. Jeder von uns sündigt. Und was machen wir beim Sündigen? Wir treffen eigentlich eine falsche Entscheidung. Aber genauso geht es auch mit großen Entscheidungen weiter. Hier, die hatten die Information und trotzdem haben sie sich dagegen entschieden. Und ich glaube, bei uns im Leben gibt es auch oft Situationen, wo wir genau wissen, was wir eigentlich zu tun haben, aber wir weigern uns, diese Entscheidung so zu treffen. Wir weigern uns, gehorsam zu sein. Und so wollen wir heute in dem Samuel weitermachen. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 9 und 10. Und wir wollen uns eine Geschichte anschauen. Eine Geschichte anschauen, wo das Volk Israel eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und das Volk Israel eine falsche Entscheidung getroffen, obwohl sie genau wusste, dass es falsch ist. Und trotzdem hat sie sie getroffen. Und ich will heute auch mit euch hier diese Geschichte anschauen und das auch in unserem Leben so ein bisschen übertragen mit dem Beispiel von der Partnerwahl. Weil viele von euch haben das vielleicht schon hinter sich, viele von euch auch vielleicht nicht. Aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Entscheidung. Und deswegen ist es für mich auch so ein Herzensanliegen, das heute mit euch so ein bisschen anzuschauen, und man kann viel falsch machen. Man kann viel falsch machen und es kann viel schief gehen. Und deswegen wollen wir uns das anschauen. Und ich habe das Thema überschrieben mit: Weigerst du dich, Gott zu unterordnen? Darum soll es halt gehen, um diese Frage. Und den ersten Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, dass Saul ein schöner Hofjunge ist. Saul, der schöne Hofjunge. Und dadurch, dass wir zwei Kapitel anschauen, werden wir das sozusagen nicht komplett lesen. Ich versuche es einfach viel zu erzählen. Und wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr es einfach gerne nachlesen oder mich fragen danach. Nun, und ich will nochmal kurz abholen. Wo waren wir? Wir sind schon 6 Wochen oder so nicht mehr in Samuel gewesen. Und was ist bisher passiert? Also wie bei diesen Serien, was bisher geschah? Hannah, eine Frau, betet. Sie bekommt keine Kinder, sie betet und bekommt Samuel. Samuel wird dann in den Tempel Gottes geliefert und bleibt dort für immer. Er wächst dann dort auf mit dem Priester Eli und von Eli die Söhne, die leben ein gottloses Leben. Und so wird Samuel der neue Richter in Israel, der neue geistliche Leiter. Und damals war das aber nicht so, dass man dass so ein Traumjob war, so, ey, ja, der ist der geistliche Leiter, der ist der Richter von Israel. Jeder beneidet ihn. Nein, damals waren es keine rosigen Zeiten. Damals lief es so ab, und zwar in Richter, steht geschrieben, in jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und genau in dieser Zeit wächst Samuel auf und ist Richter von Israel. Und dann am Ende von seinem Leben, dann wird er alt, seine Söhne sind auch, genauso wie Elis Söhne, nicht gottesfürchtig. Und dann kommt das Volk Israel zu ihm mit einer, man könnte sagen, Bitte oder Aufforderung und sagt: Samuel, gib uns einen König. Wir wollen einen König haben wie all die anderen Völker. Und in dem Sinne verwirft das Volk Israel Samuel und Gott. Und nach diesem Kapitel, das war in Kapitel 8, ist jetzt Kapitel 9. Und es ist so, als ob jetzt hier irgendwie so ein Cut gemacht wird, wie in so einem Film, so alles ist voll schrecklich, irgendwie jeder kämpft und irgendwas passiert. Und auf einmal Cut, so eine Landschaft, zwei Typen laufen auf so einem Schotterweg und reden, ganz friedlich. Ungefähr so sieht es hier aus in Kapitel 9. Und es wird hier ein Mann vorgestellt, und zwar Saul. Saul, wir wissen nicht viel über ihn. Wir wissen sozusagen seinen Stammbaum so ein bisschen, von wo er kommt. Und was wir vor allem wissen ist, und das ist sehr interessant, in Vers 2 ist was Schönes. Und zwar, wir können gerne 9 Vers 2 lesen. Und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul, jung und schön, und kein Mann von den Kindern Israel war schöner als er. Von seiner Schulter an aufwärts überragte er alles Volk. Das heißt, das ist alles, was wir eigentlich so über Saul wissen. Das ist sein Steckbrief. Sein Papa ist reich und er ist schön, also eigentlich optimal gelaufen bei ihm im Leben. Nun, und wir denken oft so, andersrum gesagt, die meisten von uns sind tief im Unterbewusstsein, sehen diese schönen Dinge und denken: Ja, Mann, das ist das, was ich brauche. Und zwar auf das Thema Partnerwahl bezogen. Niemand von uns würde sagen, wir sind ja alle christlich erzogen, ja, mein Partner muss auf jeden Fall schön sein und das ist das Erste, was ich will. Das würde niemand von uns sagen. Aber wenn wir ehrlich sind und diese Frage stellen, und du musst sie für niemanden beantworten, nur für dich, dann wünschen wir das uns doch. Dann wünschen wir uns doch einen Partner, der einfach gut aussieht. Einen Partner, der vielleicht sympathisch ist, ein Partner, der humorvoll ist. Und klar, eigentlich wissen wir die Antwort: Der Partner muss in die Gemeinde gehen, am besten nach Böbingen und dann noch Bibel lesen. Aber eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, denkst du: Ja, vielleicht die Haarfarbe, vielleicht die Figur, vielleicht das Gesicht, vielleicht den Körper. Und vielleicht ist er süß, vielleicht kleidet er sich echt, ja, voll gut. Vielleicht gibt er mir einfach Aufmerksamkeit, die ich schon immer gesucht habe. Und versteht mich auch nicht falsch, ich will hier nicht alles schlecht reden und sagen, nichts darf schön sein. Nein, Gott liebt Schönheit, Gott hat alles und vieles schön geschaffen. Aber der Punkt ist der: Wenn eine schöne Sache das Einzige ist, was sie zu bieten hat, wird sie zu einer hässlichen Sache. Und genau das war bei Saul. Das Einzige, was wir über ihn lesen, das Einzige, was uns vorgestellt wird von ihm, ist, dass er schön ist. Und sonst haben wir nichts über ihn. Keine Charaktereigenschaft, gar nichts. Nur, sein Papa hat Geld und er ist schön. Und ja, vielleicht ist deine Anforderungsliste etwas anders auf dem Partner. Vielleicht muss er nicht nur schön sein, sondern dir auch Schutz geben und Geborgenheit und Aufmerksamkeit. Aber wenn wir ehrlich sind, sind wir so schnell dazu geneigt, diese Entscheidung auf genau diesen oberflächlichen Dingen zu fällen. Und zwar, wie er aussieht, wie er sich gibt. Und das ist so eine große Lüge und so eine große Masche, der so viele Leute und die ganze Menschheit so oft ja, verfallen sind. Aber leider ist es nicht nur bei der Partnerwahl so, sondern auch bei so vielen anderen Themen. Einfach kurz ein paar Beispiele. Zum Beispiel das Thema Geld. Niemand würde von uns sagen, hey, Geld macht glücklich. Aber irgendwie will jeder doch mehr Geld. Irgendwie will jeder doch gut verdienen. Und irgendwie machen wir viele Entscheidungen in unserem Leben so, dass wir viel Geld haben. Und so lesen wir das von Saul und sehen, okay, er ist jung, er ist schön, er hat Geld und stellen diese Gleichung auf. Ich habe sie versucht, kurz aufzuschreiben. Ohne Schulden mit der schönsten Frau gleich glücklichstes Leben. Ungefähr so ist ganz unterbewusst in unserem Kopf. Und wir sagen es niemandem, aber in unserem Kopf diese Gleichung. Und nach der leben wir. Das ist diese Grundlage für unsere Entscheidung. Nun, aber schauen wir weiter in diesem Text. Was passiert da? Was ereignet sich da ab Vers 3? Und zwar sehen wir einen Dialog. Ein Dialog, dass Saul mit seinem Knecht einen Esel, also eine Eselin, um genau zu sein, suchen muss. Aber ich sage einfach Esel, weil das ein bisschen einfacher auszusprechen ist. Nun, und dieser Dialog, der geht so hin und her, so, ja, wir finden ihn nicht, okay, was machen wir? Dann sagt der Knecht, hey, ich kenne einen Mann Gottes, der ist ein Prophet, komm, wir gehen dahin. Und hat ein bisschen Geld dabei und der wird uns bestimmt auch sagen können, wo dieser Esel ist. Und das Spannende ist, Saul kannte ihn gar nicht. Saul kannte wahrscheinlich Samuel gar nicht, weil, ja, er nicht wusste, wo er wohnt, weil er nicht so genau wusste, wer er ist. Und es zeigt uns, Saul lebte so ein eigenes Leben und er hatte kaum Bezug zu dieser geistlichen Leben von Israel. Nun, und so kommen wir zum zweiten Punkt, dass Saul der geladene Gast ist. Und wir können gerne mal lesen, Kapitel 9, Vers 16. Und zwar ist er geschrieben, also Gott redet zu Samuel, morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden. Und du sollst ihn zum Fürsten salben über mein Volk. Und er wird mein Volk aus der Hand der Philister retten. Denn ich habe mein Volk angesehen, denn sein Schreien ist zu mir gekommen. Also Saul ist auf der Suche nach dem Esel und Samuel lebt so halt vor sich her. Und Gott kommt zu Samuel und sagt, weißt du was, morgen schicke ich dir einen Mann vorbei und das soll der König werden über Israel. Und was macht Samuel? Der geht hin und bereitet alles vor. Er geht dann zu dem Koch, wo dann sozusagen die Feier da stattfindet und sagt dem Koch, hey, hier, leg was zur Seite und sowas. Er soll die Keule zur Seite legen. Für uns nur zum Verständnis, eine Keule damals war nicht irgendwas Schlechtes, sondern war eigentlich eine der besten Dinge. Man könnte sagen, wie so ein Rumpsteak, zum Beispiel in 3. Mose 7, Vers 32, soll die Keule für den Priester weggelegt werden. Also das Beste eigentlich. Nun und so bereitet Samuel alles für Saul vor. Das Beste natürlich. Er lädt Gäste ein und dann kommt Saul in diese Stadt und der kennt ja Samuel nicht. Und dann fragt er ihn, hey, weißt du, wo dieser Prophet ist? Und auf diese Frage überschüttet ihn Samuel mit so vielen Informationen. Der wusste wahrscheinlich gar nicht, wohin mit sich. So erstmal, okay, ich bin Samuel, dann der Esel ist gefunden und dann auf einmal, dass er irgendwie zu einer Feier kommen soll und dass irgendwie alle in Israel was von dem wollen und er irgendwie König werden soll. Also auf einmal, so von 0 auf 100, eigentlich hat er nur einen Esel gesucht. Und auf einmal ist er auf diesem Fest und feiert mit allen und ist der Ehrengast dort. Also ich denke, dass Sauls Kopf echt nicht ganz so hinterhergekommen ist. Und dann am nächsten Tag bekommt er dann sozusagen nochmal eine Salbung, also wird König, bekommt dann nochmal drei Zeichen Und dann geht er los und diese drei Zeichen erfüllen sich wirklich. Und noch ein Auftrag. Also sozusagen, das ist so viel passiert in seinem Leben. Aber der Punkt ist der, Saul wurde erwartet. Gott hat alles so vorbereitet und alles war so geplant. Und wenn wir zurück zu diesem Beispiel von der Partnerwahl kommen, dann ja, hast du vielleicht jemanden so im Blick oder hast die Entscheidung getroffen und dann denkst du dir so, Gott hat uns so gut zusammengeführt. Es gab so viele Zufälle und es ist einfach so, als ob Gott das alles so gewollt hat. Wir haben uns gesehen, wir haben uns kennengelernt, wir sind uns zufällig über den Weg gelaufen und eigentlich muss da alles passen. Also so, ja, vielleicht sagt da jemand was, dass es nicht so gut ist, aber wenn du wissen würdest, wie wir zusammengekommen sind, dann kann das nur von Gott geführt sein. Also, und vor allem so viele sagen dann, ja, wir sind noch ein so süßes Pärchen und es gibt nicht so viele Zufälle. Also Gott muss es geführt haben. Hey, sie macht eine Ausbildung, sie ist schon so reif und das ist genau die, wo ich immer gesucht habe. Klar, gibt es schon auch immer diesen einen Freund, der ein bisschen skeptisch ist, aber den frage ich dann nicht so viel und dann ist es auch okay. Aber trotzdem kommen wir auch in diesem Punkt der Partnerwahl auch zu diesem Ergebnis, dass wir sagen, okay, das hat Gott alles geführt, das ist alles so ineinander gelaufen, das muss von Gott sein. Genauso wie bei Saul. Der kam und auf einmal alles passt. Der ist auf einmal ein geladener Gast und ja, wird auf einmal König. Aber, und das ist der dritte Punkt, Saul, der menschliche König. Denn jetzt wollen wir Saul noch ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Weil danach in Kapitel 10 sozusagen kommt das Volk zusammen und die machen Saul sozusagen offiziell zum König. Und dann ist eine Geschichte, die so ein bisschen merkwürdig ist, die ich auch damals irgendwie nie so wirklich verstanden habe. Und zwar, so das Volk kommt zusammen, dann wird das losgeworfen. Okay, wer wird jetzt König? Also sozusagen per Zufall. Und dann wird Saul getroffen. Und auf einmal ist Saul gar nicht da. Und wir können das gerne mal lesen, und zwar Kapitel 10, Vers 21. Und er ließ den Stamm Benjamin nach seinen Familien herzutreten. Und es wurde getroffen die Familie Matri. Es wurde getroffen Saul, der Sohn des Kis. Und sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden. Und sie befragten wiederum den Herrn, wird der Mann noch hierher kommen? Und der Herr sprach, siehe, er hat sich beim Gerät versteckt. Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und er stellte sich mitten unter das Volk und er überragte alles Volk von seiner Schulter an aufwärts. Und Samuel sprach zum ganzen Volk, habt ihr den gesehen, den der Herr erwählt hat, denn keiner ist wie er im ganzen Volk. Da jauchzte das Volk und sie sprachen, es lebe der König. Genau diese Geschichte, die ist so ein bisschen, löst Fragezeichen in uns auf. Warum versteckt sich Saul und warum, also was macht er da? Was versucht er da zu bezwecken? Und in der Vorbereitung, würde ich sagen, bin ich auf den Entschluss gekommen, dass Saul sich nicht versteckt hat, weil er besonders bescheiden war, weil er gesagt hat, oh ja, hoffentlich merkt es niemand, sondern Saul hat sich versteckt, weil er gesagt hat, hey, ich schaffe das nicht, ich bin ein zu schlechter König und deswegen verstecke ich mich. Aber im Kapitel davor hat Gott ihn zum König gesalbt und hat ihm den Heiligen Geist gegeben. Also um es kurz zu erklären, der Heilige Geist wurde Saul gegeben, damit er König sein kann. Es gibt noch eine andere Geschichte, da habe ich noch die Stelle aufgeschrieben von 1. Mose 49, Vers 10. Da werden sozusagen, 2. Mose, sorry, da werden Männer mit dem Heiligen Geist ausgestattet, dass sie die Stiftshütte bauen können. Also es heißt, Gott befähigt die Männer damals, die Stiftshütte gut zu bauen. Und heute befähigt er Saul, König zu sein. Und was macht Saul? Saul sagt, ja, Gott hat mich schon befähigt, aber ganz ehrlich, ich mache es doch nicht, weil wenn ich mich anschaue, schaffe ich das nicht. Also es bedeutet, Saul war stolz, weil er auf sich geschaut hat und nicht auf Gott. Und ich habe dazu ein Zitat. Wahre Demut bedeutet nicht, gering von sich zu denken, sondern gar nicht an sich zu denken. Nun, das war Saul. Saul war ein menschlicher König. Der war kein besonders geistlicher Mann, er war ein menschlicher König. Und ein weiteres Detail, was vielleicht auch nicht so aufs erste Mal auffällt, und zwar werfen sie das los und der Stamm Benjamin wird getroffen. Wir lesen das so und denken, gut, ob jetzt Benjamin oder Juda, keine Ahnung, ich kenne die sowieso nicht, ist ja mir relativ egal. Aber Gott hat verheißen, dass der König aus Juda kommt, nicht aus Benjamin. Die Könige kommen aus Juda. Das heißt, Saul, ja, ist nicht sozusagen die Segenslinie, ist nicht diese Linie, die Gott verheißen hat. Und auch da merken wir, das ist irgendwie merkwürdig. Irgendwie so, Gott verheißt, dass es aus Juda kommt und er kommt aus Benjamin. Und das sind so Kleinigkeiten, die wahrscheinlich kaum jemandem damals aufgefallen sind. Aber wenn wir genau die Bibel damals gelesen hätten, dann müssten sie uns aufgefallen sein. Dann müssten wir merken, so, okay, irgendwas passt da nicht. Irgendwie, als ob das doch nochmal so ein krummer Nagel ist, der irgendwie einfach irgendwo zugedeckt ist. Und vielleicht geht es dir genau so in dieser Frage mit der Partnerwahl. Du sagst, okay, hey, die sieht so gut aus und Gott hat uns so gut geführt, also das muss eigentlich passen, aber irgendwie ist der Nagel dann doch noch so ein bisschen rostig, doch noch ein bisschen krumm und du weißt, hey, okay, irgendwie so mit dem Bibellesen nimmt die Person das nicht ganz so genau, aber komm schon, Bibellesen jeden Tag vor allem, das ist schon viel. Also ja, man kann ja nicht sowas verlangen, es ist ja so eine Kleinigkeit. Oder vielleicht auch, ja, der kommt schon regelmäßig zur Gemeinde, aber sowas wie Dienst zu machen, ja, das ist schon, also der macht gerade eine Ausbildung und der hat ja noch so viele Sachen privat zu tun, da passt der Dienst einfach nicht rein. Verstehe ich auch voll. Also ja, da kann man auch mal ein Auge zudrücken. Und ja, und irgendwie, meine Freunde, die streiten sich so oft mit ihren Freundinnen. Und ich glaube einfach, dass sie alle so komplizierte Freundinnen hat, aber das liegt wahrscheinlich nicht an ihr. Also, oder sie redet auch immer wieder voll schlecht über andere, aber die anderen sind auch selber schuld, die sind halt einfach auch so schlecht, kann ich ja nichts dafür. Und so merken wir, es sind Dinge da, die vielleicht nicht passen. Und wir sagen, hey, das ist doch nur eine Kleinigkeit. Ob der jetzt aus dem Stamm Benjamin oder Juda ist, ist doch egal. Ob er sich jetzt da versteckt hat oder nicht, komm schon, das ist doch nur so eine kleine Geschichte. Das ist doch nicht so wichtig. Und ob er sich jetzt mit seinen Eltern gut versteht oder nicht, das ist doch mir egal, weil es geht ja, ich muss mich ja mit ihm gut verstehen. Und so merken wir, in solchen Kleinigkeiten gehen wir Kompromisse ein, aber diese Kleinigkeiten sind so wichtig. Diese Kleinigkeiten, die sind so entscheidend. Und diese Kleinigkeiten zeigen uns auf, im Fall von Saul, dass er ein menschlicher König war. Und bei dir vielleicht, dass es ja ein menschlicher Freund oder eine menschliche Freundin ist, aber nicht eine geistliche. Und wir können das mit den Kompromissen auf jeden Lebensbereich beziehen, das heißt auf die Arbeit, aufs Geld, auf die Freunde, aufs Hobby, irgendwie, dass wir gewisse kleine Dinge noch akzeptieren. Und wir sehen, wir akzeptieren gewisse kleine Dinge und dann heiraten wir und wir denken, ja, die Welt ist in Ordnung, alles passt. Und dann irgendwann mal, dann werden diese kleinen Dinge, über die wir solche Kompromisse gemacht haben, zu großen Dingen. Und dann haben wir geheiratet, so wie das Volk. Das Volk hat sich entschieden, okay, wir machen Saul zum König. Und was ist passiert? Das Volk hat die Früchte getragen. Das Volk hat geerntet. Und ich habe den vierten Punkt geschrieben als Saul als Gericht für Israel. Denn Saul wurde König. Er wurde gesalbt. Er ist König gewesen und Israel hat darunter gelitten. Weil Israel kam zu Saul und hat gesagt, Samuel, gib uns einen König, damit wir sind wie die anderen Völker und damit er uns befreit von all den Feinden, damit er uns anführt. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist es mies gelaufen. Dann ist es mies gelaufen, weil er sie nicht befreit hat. Und er immer wieder Niederlagen bekommen hat. Und auch Saul in seinem Leben immer wieder Gott ungehorsam war. Immer wieder und immer wieder. Nun, und dann stellt sich ja uns die Frage so ein bisschen, wir haben jetzt die ganze Geschichte so angeschaut, aber was sagt Gott eigentlich dazu? Was sagt Gott zu diesem ganzen, ja, zu dieser ganzen Geschichte, dass Saul König geworden ist? Und lasst uns lesen, Vers Kapitel 12, Vers 17. Da 17b. Und ihr sollt erkennen und sehen, dass eure Bosheit, die ihr getan habt, einen König für euch zu begehren, groß ist in den Augen des Herrn. Das sagt Samuel als Abschiedsrede für das Volk Israel. Es war eine große Sünde. Und dann fragen wir uns ja aber, wenn es eine so große Sünde war, Gott, warum gibst du ihm dann das, also den König? Irgendwie, wenn es doch falsch ist, warum machst du das dann trotzdem? Und da habe ich noch eine Stelle aus Hosea 13, Vers 11. Da sagt Gott selbst, ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn weg in meinem Grimm. Hier sagt Gott, hier bewertet Gott, was es mit auf sich hat mit dem König. Er sagt, ich habe dir nicht gegeben, oh ja, weil du es so gebraucht hast. Ich habe ihn dir gegeben im Zorn. Ich habe sie gegeben als Gericht. Und wir lesen das ja in Kapitel 9, Vers 16, dass Gott sich zugewandt hat zu dem Volk. Aber er hat sich nicht liebevoll zugewandt, sondern er hat sich zornig zugewandt. Er hat Saul im Zorn Israel gegeben. Er hat Saul als ein Gericht gegeben. Nun und dann, was hat das Volk denn davor gemacht? Was hat das Volk davor gemacht? Wir lesen Kapitel 8, Vers 19. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen, nein, sondern ein König soll über uns sein. Und jetzt sehen wir das ganze Bild. Das Volk will einen König, Gott sagt, nein, es ist das Falsche. Und was sagt das Volk? Es ist mir egal, ich will trotzdem einen. Ich weigere mich, dir zu gehorchen. Ich will einen König. Und vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ja, irgendwie die Punkte sind einleuchtend. Und vielleicht ist die Entscheidung nicht ganz so richtig mit der Partnerwahl. Vielleicht sollte ich das nochmal überdenken. Aber eigentlich will ich es nicht. Eigentlich weigere ich mich. Und ich verstehe, dass es eine sehr, sehr schwierige Entscheidung ist. Dass diese Entscheidung sehr viel mit Emotionen zu tun hat und dass diese Entscheidung sehr, sehr tragweit ist. Aber trotzdem, wenn du hier sitzt und dich weigerst, dich zu unterordnen, dann wirst du eines Tages zahlen. Und das Volk hat unter Saul gelitten. Das Volk, ja, wurde genommen, musste für Saul dienen und so weiter und so fort. Und Gott hat damit Gericht geübt. Und deswegen, wenn du heute hier sitzt, dann weigere dich nicht. Und wenn du vielleicht hier sitzt und sagst, okay, wir reden so viel über Gott, aber eigentlich weigere ich mich in allererster Linie, mich überhaupt Gott zu unterordnen. Vielleicht weigere ich mich, überhaupt gerettet zu sein. Dann will ich dich jetzt hier auch auffordern, dass du Buße tust, dass du umkehrst und glaubst und dass du dich nicht weigerst. Dass du dich nicht weigerst, dich zu unterordnen, sondern dass du es gerne machst. Dass du hingehst und über dein Leben Buße tust, dass du dein Leben in Ordnung bringst. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja, okay, ich lebe jetzt mit Gott und ich bin errettet, aber irgendwie gibt es trotzdem noch so Entscheidungen, ja, da ist der Nagel doch irgendwie krumm, da ist der doch irgendwie rostig und ich weiß, irgendwie, es gibt so Kleinigkeiten, die darauf hindeuten, ich soll das so und so entscheiden. Dann will ich dich jetzt und hier auffordern, dass du dich nicht weigerst, sondern dass du es gerne tust, dass du dich gerne Gott unterordnest und dass du Gott fragst, was er will und dass du bereit bist, deinen Willen unter seinen zu stellen. Und wenn du jetzt hier sitzt und weißt, es ist der falsche Partner zu heiraten, dann weigere dich nicht. Wenn du hier sitzt und sagst, es ist falsch, körperlich so weit zu gehen, dann weigere dich nicht. Wenn du hier sitzt und weißt, dass Serien, Zocken, die die ganze Zeit klaut, dann weigere dich nicht. Wenn du weißt und hier sitzt, dass ja, vielleicht dir Instagram zum Anstoß ist, dann weigere dich nicht. Wenn du weißt, dass Freunde dich von Gott wegnehmen, dann weigere dich nicht. Und wenn du hier sitzt und weißt, dass Hobbys, Geld, Arbeit, Sex, was auch immer dich davon wegbringt, zu Gott zu kommen, dann weigere dich nicht, all das loszulassen. Und deswegen will ich euch ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Jeder bei euch, jeder in seinem Bereich, jeder weiß, wo der Schuh drückt, aber triff eine Entscheidung mit, für und durch Gott. Und es lohnt sich. Und für all diejenigen, die hier sitzen und sagen, ja, ich habe Entscheidungen getroffen und im Nachhinein waren das diese krummen Nägel. Ich habe mich geweigert, Gott zu unterordnen. Dann will ich dir auch Trost heute zusprechen. Dann will ich dir Trost heute zusprechen, weil Gott gnädig ist. Wenn du sagst, ja, ich, wie am Anfang diese Bohrinsel, ich wusste, da passt was nicht, aber ich bin trotzdem weitergefahren und wie das Volk Israel, eigentlich wissen wir, dass wir keinen König haben sollen, aber trotzdem wollten wir es. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja, eigentlich wusste ich, diese Entscheidung war falsch, aber ich wollte es unbedingt, dann will ich dir trotzdem Hoffnung zusprechen. Dann will ich dir trotzdem Mut zusprechen und Gnade zusprechen. Komm zu Gott und bring das in Ordnung. Und vielleicht, ja, wirst du auch Konsequenzen tragen, aber Gott wird dir vergeben und Gott wird dir neu Freude geben, neu Frieden geben und neu Ruhe geben. Und ich will mit den Worten schließen aus Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.